Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Einen Tag vor seinem 18. Geburtstag erhielt Matthias Steiner die Diagnose Typ 1 Diabetes. Für ihn, der zu dieser Zeit auf dem Weg zum Leistungssportler war, stand damit die bange Frage im Raum, ob seine sportliche Karriere nun beendet sei. Die klare Antwort 8 Jahre später: Nein, es ging gerade erst los. Matthias Steiner gewinnt 2008 die olympische Goldmedaille fürs Gewichtheben im Superschwergewicht und ist der stärkste Mann der Welt. Welche Rolle der Diabetes in seiner sportlichen Laufbahn und in der Zeit danach gespielt hat, welche technischen Hilfsmittel wie Sensoren und Insulinpumpen er nutzt und was ihm in Bezug auf die Ernährung seiner Kinder wichtig ist, darüber spricht Matthias Steiner mit Professor Dr. Erhard Siegel, Chefarzt für Gastroenterologie und Diabetologie am St. Josephs Krankenhaus Heidelberg. Bleiben auch Sie fit und gehen Sie spazieren, während Sie diese Sonderfolge von Doc2Go hören.
Hallo Matthias, schönen guten Tag. Klasse, dass du heute die Zeit hast, mit mir hier spazieren zu gehen an dem ja etwas windigen Strand in Travemünde. Wir sind ja beide hier heute sehr eingespannt an der Strandpromenade, wo diabetes.de die unglaublich toll organisierte Diabetes-Sommertour veranstaltet und aufklärt über Diabetes. Und wir laufen jetzt beide in unterschiedliche Richtungen für den Doc2Go.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde den Platz super gewählt. Ja. Urlaubsfeeling. Und trotzdem sprechen wir über unseren Körper, der unser wertvolles Gut ist. Danke für die Einladung.
Also ich finde es, Matthias, echt klasse, dass wir heute über deine Diabetes-Diagnosen sprechen können und auch ganz persönlich über viele Sachen. Das ist ja, das ist schon was ganz Besonderes. Also erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Du hast ja deinen Typ 1 Diabetes mit kurz vorm 18. Lebensjahr erhalten. Wie hast du damals bemerkt, dass irgendwas mit einem ja nicht stimmt?
Das geht bei Typ 1 relativ schnell im Vergleich zu Typ 2. Also das Insulin lässt ja mit relativ sofortiger Wirkung nach und dementsprechend treten auch die Symptome auf. Allerdings muss ich sagen, es hat dann doch ein paar Wochen und Monate gedauert, weil es kam die große Hitze dazu. Ich habe mehr getrunken, jetzt habe ich es auf die Hitze geschoben. Ich habe weniger Appetit gehabt, habe ich auf die Hitze geschoben. Automatisch antriebsloser. Und wo ich dann stutzig geworden bin, ist, dass ich plötzlich Körpergewicht verliere. Das war so nicht mehr normal. Und der größte Faktor war dann, nach etwa 3 Monaten, dass ich angefangen habe, schlechter zu sehen. Weil die Werte waren natürlich dann über Monate hinweg ja schon schlecht. Ja, das wusste ich ja nicht. Und das hat so ein bisschen die Augen nicht angegriffen, aber das war so der erste Schwachpunkt. Und da bin ich eigentlich zum Augenarzt und der war aber hellhörig gemeint, die Symptome sind komisch, wir messen mal Zucker. Das war im Krankenhaus, in der Augenambulanz. Und dann bin ich eigentlich gleich da geblieben und habe 14 Tage Urlaub im Krankenhaus gehabt.
Hast du vorher schon mal was über Diabetes gehört, über Typ 1 Diabetes? Oder hast du in der Familie jemanden, der das schon hatte? Oder bist du da völlig aus heiterem Himmel damit konfrontiert worden?
Also weder Typ 1 noch Typ 2 hat bei uns eine Rolle gespielt. Also es gab auch wirklich niemanden bei uns, der Typ 2 hatte. Somit war das für mich Diabetes ein Fremdwort wie irgendwelche Krebsarten oder was auch immer. Ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt. Und umso schlimmer ist natürlich dann so eine Diagnose, wenn man gar nicht weiß, was passiert und wenn es von vornherein heißt, du bist krank. Was ich jetzt allerdings im Nachgang dazu sagen muss, ist, mein Vater ist jetzt 84 und der hat vor 5 Jahren die Diagnose Typ 1 bekommen, mit 79, durch einen Harnwegsinfekt. Also es kam sehr, sehr, sehr spät. Das heißt also, anscheinend hatte auch er die Achillesferse in sich, aber eben erst mit 79 den Ausbruch.
Also Typ 1 ist nicht immer nur, was im jugendlichen Alter auftritt, sondern durchaus auch im hohen Alter auftreten kann. Ja? Also da vermischen sich im Prinzip ja diese beiden Diabetes-Typen schon. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Du warst also damals schon Leistungssportler oder gerade auf dem Weg zum Leistungssportler. Dann kommt die Diagnose Typ 1 Diabetes, ein Riesenschock natürlich. Und du hast trotzdem weitergemacht. Das finde ich ja immer bewundernswert, wenn einer dann sagt, nee, ich höre jetzt nicht auf. Wahrscheinlich werden dir einige geraten haben, aufzuhören, aber dem war ja sicherlich nicht so, oder?
Ich glaube, das Gute war, dass es nicht eine Richtung war, die ich gegangen bin, sondern ich habe zeitgleich Berufsausbildung gemacht, um eine Lehre abzuschließen, um eine Sicherheit zu haben, auch eine soziale Absicherung. Zum anderen war ich schon auf dem Weg zum Leistungssportler. Das heißt, es gab ja noch keine klare Richtung. Wenn ich ein reiner Leistungssportler gewesen wäre, wäre vielleicht das Ende gewesen. Es war für mich aber, was darf ich denn jetzt? Darf ich jetzt einen Beruf ausüben, ganz normal? Darf ich Sport machen? Was darf ich denn? Ja, alles mit angezogener Handbremse, irgendwo und mit großen Umständen. Das war letztendlich der Stand der Diagnose. Und wie ich letztendlich weitergemacht habe, das lag ja nur daran, dass ich gemerkt habe, mit der Einstellung erstmal, dass man auf Insulin eingestellt wird, dass man plötzlich misst und dass man auch wieder sein Körpergewicht halten kann und nicht mehr Gewicht verliert, ging es mir ja schon besser. Und dann wollte ich Sport machen und das durfte ich nur, indem ich unterschreibe, auf eigene Verantwortung auf den Hometrainer zu gehen. Das hat also noch kein Arzt unterschrieben nach einer Woche, dass ich das machen darf. Habe das getan und habe festgestellt, ich brauche halt meinen Traumzucker mit, aber was ist am Ende des Tages, mir tut das gut, mich zu bewegen. Mit welchem Aufwand ich das in Zukunft machen muss, das steht auf einem anderen Blatt Papier, dass es nicht so einfach ist, weil eine Stunde Radfahren geht mal locker, aber wenn man dann Leistungssportler werden will, ist es schon ein großer Aufwand.
Und bist du damals gleich schon auf eine Insulinpumpe eingestellt worden? Oder wie war der Anfang? Denn heute ist ja viel Technik.
Ja, ja. Nein, das war im Jahr 2000. Da gab es schon Pumpen, die auch schon etwas kleiner waren. Erstmal eine ganz normale Pen-Therapie. Und ich hab dann einen Bekannten meines Vaters gehabt, der Mitte 30 war und auch Typ 1 hatte. Der wollte mir mit aller Gewalt gleich die Pumpe einreden. Und ich war aber gerade 18 und das war so ein bisschen rebellisch. Und ich hatte, ich wollte mir das nicht einreden lassen. Ich wollte nie was an meinem Körper tragen, irgendwelche Geräte, auch kein Taschenmesser am Gürtel tragen. Jetzt konnte ich mir eine Pumpe auch nicht vorstellen. Ja? Und habe mich erstmal gewehrt dagegen. Und da war es so, dass es im Leistungssport eigentlich, glaube ich, hätte es nicht funktioniert aus dem Grund, ich habe extrem viel geschwitzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Katheter so nicht gehalten hätten. Auf Dauer, also ich schwitze heute noch viel, aber da habe ich ja, mein Körper war den ganzen Tag am Dauerschwitzen. Das war, glaube ich, der einzige Faktor, der das eher verhindert hätte. Ansonsten, ja, heute Pumpe, ich möchte sie nie wieder missen.
Ich habe mal gelesen, dass du in deiner aktiven Zeit bis zu 8000 Kalorien täglich zu dir genommen hast.
Genau, also 5.000 bis 8.000. Ja, es ist auch eine Sportart. Ich meine, man darf nicht vergessen, 150 Kilo Körpergewicht. Und eine Sportart, wenn du 6 Stunden am Tag trainierst und Pulsfrequenzen zwischen 130 und 190 hast, dann ist das natürlich vor allem eine sehr zuckerbrennlastige Sportart. Und da braucht man einfach viel Kalorien. Das war klar. Ich habe auch viel Gewicht immer verloren im Training. Das musste ich einfach aufholen. Aber das war zwingend notwendig, sonst hätte ich Gewicht verloren. Ja.
Als Sportler hast du 150 Kilo maximal gewogen, also eine unglaublich wahnsinnig hohe Gewichtsklasse, die du gebraucht hast letztendlich auch, um diese tollen Leistungen im Prinzip zu bringen. Heute bist du 45 Kilogramm leichter. Wie hast du das hinbekommen? Das ist ja etwas, was ja für viele Menschen ja unmöglich ist, aber eine unglaubliche Disziplin ja erfordert. Also sag mir mal, wie geht das?
Also ich würde fast behaupten, dass Zunehmen schwerer ist als Abnehmen, wenn man Zunehmen in einem kurzen Zeitraum machen muss. Ja? Also ich habe in 3 Jahren viel zugenommen und das mit viel Training, das ist dann schon ein Riesenaufwand. Abnehmen ist nur dann schwer, wenn man sich nicht im Vorfeld damit beschäftigt. Also ich meine, auch während des Abnehmprozesses und danach, auch beim Halten, man braucht gar nicht so viel Beschäftigung, man braucht ein gewisses Basiswissen, ein Grundwissen über Lebensmittel, was machen Lebensmittel, was steckt in Lebensmitteln drin, was sind Kohlenhydrate, was ist Eiweiß und was sind Fette. Und was ich auch brauche, ich brauche natürlich eine Bestandsaufnahme, was mache ich denn so? Wie ist denn mein Alltag? Was esse ich denn? Wie viel esse ich? Wie oft esse ich? Wie viel bewege ich mich oder wie wenig bewege ich mich? Welchen Sport mache ich? Weil es sind alles sehr subjektive Wahrnehmungen. Ja, ich mache ja regelmäßig Sport und 10 Liegestütze in der Woche ist nicht regelmäßig Sport. Ja? Und das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Aber meines Erachtens braucht es weniger Disziplin, es braucht einfach nur ein Basiswissen, was Lebensmittel angeht. Weil wir haben so einen Nahrungsmitteldschungel, der einfach es den Leuten unheimlich schwer macht, wirklich bewusst zu essen und zu wissen, was tut ihnen gut und was schmeckt ihnen auch.
Also du hast keine spezielle Methode benutzt, um Gewicht abzunehmen. Wir lesen ja relativ viel, wenig Kohlenhydrate oder viel Kohlenhydrate, wenig Fett oder viel Fett, wenig Eiweiß oder viel Eiweiß. Da gibt es ja unglaublich viele Diätformen. Was hältst du davon? Macht das Sinn?
Naja, jetzt müssen wir erstmal das Wort Diät klarstellen, was es bedeutet. Diät kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ja Lebenseinstellung. Und wir verwenden es heute als eher negatives Wort. Und eigentlich Lebenseinstellung trifft es, oder beziehungsweise auch Nahrungseinstellung, weil wir können natürlich diskutieren, Low Fat oder Low Carb oder was auch immer. Aber was ist Fakt? Wenn ich über wenig Kohlenhydrate spreche, dann spreche ich nicht davon, dass wir so gut wie keine mehr essen, sondern ich spreche davon, wir kommen aus einer High-Carb-Gesellschaft. Und das muss uns klar werden. Wir sind in einer absoluten High-Carb-Gesellschaft. Jeder von uns isst und trinkt zu viel Kohlenhydrate. Wir trinken regelmäßig Säfte, Limonaden, Latte Macchiato. Wir essen ununterbrochen irgendwo was dazwischen, to go, futtern da was rein und merken es gar nicht. Und nehmen Durstlöscher her, die keine Durstlöscher sind, wie Limonaden und Säfte. Und da liegt unser Problem. Und da muss man sagen, klar, Kohlenhydrate reduzieren. Aber natürlich die Kohlenhydrate reduzieren, die mir am leichtesten fallen zu reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich mal kein Mittagessen mehr essen darf, sondern wirklich auch das Zwischendurch, das Naschen weglassen oder gezielt, wenn dann gezielt naschen, wenn ich nicht gerade die großen Mengen esse und eben schauen, wo steckt was drin, wo ist versteckter Zucker, wo sind versteckte Kohlenhydrate drin. Aber die Kohlenhydrate sind wirklich der Schlüssel. Ich kann natürlich auf die Fette schauen. Was mache ich bei den Fetten? Ich schaue, dass ich gute Fette zu mir nehme. Also, aber natürlich esse ich Fett, ich esse auch Eiweiß. Ich achte auch darauf, viel Ballaststoffe zu essen. Aber unser Kern sind einfach zu viel Kohlenhydrate. Und das betrifft nicht einfach nur den Diabetiker, weder Typ 1, Typ 2. Die müssen sich jeder damit beschäftigen oder sollten sich im besten Fall damit beschäftigen. Aber vor allem der Gesunde, da bin ich ja ganz stark dafür, dass der zumindest einmal im Jahr einen Sensor trägt, um auch mal zu sehen, was passiert denn, wenn ich eine Limonade trinke, was passiert denn, wenn ich einen Kuchen esse, wenn ich Nudeln esse, warum werde ich denn müde nach dem Genuss von einem großen Teller Nudeln? Also die Kohlenhydrate sind in unserer Gesellschaft definitiv der Schlüssel zum Abnehmen. In welcher Form und in welcher Menge, das hängt immer vom Typen ab, woher er kommt und was er isst, aber die Kohlenhydrate sind der Schlüssel.
Also vor allem auch Kalorienrestriktion insgesamt und wie man es da macht, ist dann wahrscheinlich egal. Aber wie du sagst, das Entscheidende ist Wissen vermitteln. Wie machst du das zu Hause mit deinen Kindern? Das fängt ja im Prinzip, Wissensvermittlung geht ja bei unseren Kindern los. Ja?
Das Wichtigste sind, glaube ich, wirklich die ersten Jahre, dass man es da richtig macht, weil da hat man ja die Kinder noch, um es ein bisschen böse auszudrücken, noch im Griff. Oder nicht im Griff, aber man kann sie gut leiten und da machen sie viel nach. Und wenn sie als Kind schon mal gewohnt sind, Gemüse zu essen, Wasser zu trinken als Flüssigkeitsaufnahme, dann hat man schon vieles richtig gemacht. Es kommt ein Alter, das merke ich auch bei uns, da kommen die Einflüsse von außen, da kommt die Pubertät dazu, das Rebellieren dazu. Da brechen die natürlich aus und da trinken die dann natürlich logischerweise mal ihr Spezi und was auch immer und vielleicht auch essen sie dann mal Dinge, die Eltern nicht unbedingt wollen. Aber wenn sie mal die Basis gelernt haben als Kind, die ersten Jahre, dann finden sie auch später wieder leichter zurück. Und das habe ich auch von ganz, ganz vielen Eltern schon erfahren. Da spreche ich nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern die gesagt haben, ja, zwischendurch dachte ich, es war alles umsonst. Und dann mit 17, 18, 19 plötzlich macht es wieder Klick und sie machen wieder das, was sie schon kennen. Wenn ich natürlich als Kind von klein an mit Junkfood und Energydrinks groß geworden bin, dann habe ich es natürlich als großer Mensch auch unheimlich schwer. Aber es ist nicht unbedingt einfach, trotzdem behalte ich es zu Hause bei. Zu Hause gibt es keine Limonaden, das wissen die Kinder aber auch zu schätzen. Sie trinken natürlich in der Wirtschaft gerne was mal eine Schorle oder so, aber sie wissen schon auch, dass gerade bei so einer Temperatur wie jetzt auch Wasser einfach das beste Mittel ist gegen Durst.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, das machen wir auch. Also schon immer. Es gibt zu Hause gibt's eigentlich nur Wasser. Wenn wir weggehen, dann dürfen wir auch mal was anderes trinken. Aber diese Gewohnheiten von klein auf im Prinzip, das ist ja das Entscheidende. Und wie so ist, später lernen sie es dann auch oder wissen sie auch, weil wir es ihnen beigebracht haben. Wenn wir jetzt das Thema Ernährung, Bewegung, wie stehst du denn so zu Bewegung? Kann man mit Bewegung eigentlich Gewicht abnehmen?
Ja, man kann mit Bewegung natürlich Gewicht abnehmen, das hilft schon, logischerweise. Es gibt aber bei der Bewegung ein ganz großes Aber, nämlich bewegt man sich zu viel, hat man auch wieder mehr Appetit. Das heißt, je mehr ich da Gas gebe und richtig erschöpft und müde bin, umso eher kommt auch der Hunger. Also da, auch gerade als Diabetiker, als Typ 1, merkt man es ja auch, wenn ich zu viel Vollgas gebe beim Radfahren, bei was auch immer, dann komme ich ja schnell in Unterzuckerung und muss wieder mehr essen. Also irgendwann hilft es dann auch nicht mehr. Bewegung ist gut für das Herz-Kreislauf-System, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen. Und ich finde vor allem Bewegung zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Also wenn ich mal etwas mehr gegessen habe, danach noch eine Runde spazieren gehen oder locker Radfahren oder was auch immer, da hilft es ungemein, das Insulin zu aktivieren, auch weniger Insulin zu verbrauchen, dann schon. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wir haben ja alle irgendwo einen völlig unterschiedlichen und auch hektischen Alltag und können uns nicht den ganzen Tag nur bewegen. Deswegen ist für mich auch wichtig, die Bewegung, einfach die Alltagsbewegung, wirklich auch in den Alltag zu integrieren und zu sagen, ja, entweder ich mache mir einen Termin und mache mal Bewegung. Oder ich baue es einfach so ein, indem ich sage, so das Stück mache ich zu Fuß, ich parke das Auto mal wo weiter weg, ich gehe einkaufen mit dem Fahrrad, wenn ich keine großen Mengen einkaufe, was auch immer. Also irgendwo so ein paar kleine Tricks einbauen, um sich einfach regelmäßig zu bewegen, den Fahrstuhl stehen lassen, mit Treppen gehen, auch im Hotel. Das sind so Kleinigkeiten, die machen keinen Bodybuilder aus dir oder keinen extrem fitten Menschen, aber die helfen, fitter und gesünder einfach zu bleiben. Und das, deswegen Bewegung spielt eine große Rolle, aber im Sinne von Körpergewicht und aber auch Diabetes, der größere Faktor ist tatsächlich die Ernährung.
Okay, jetzt nochmal eine kurze Frage. Also wir haben jetzt, du hast es extrem positiv dargestellt, wie du mit dieser Erkrankung umgegangen bist. Aber es ist ja so, Diabetes erfordert ja, das ist ja eine chronische Erkrankung. Man hat einen Rucksack, den kann man nicht ablegen. 365 Tage rund um die Uhr ist die Erkrankung da. Das erfordert ja unglaublich viel Kraft. Urlaub vom Diabetes gibt's nicht. Hast du deinen Diabetes irgendwann mal verdrängt? Gab es mal so eine Phase in deinem Leben, dass du gesagt hast, das ist jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht? Oder wie motivierst du dich immer wieder aufs Neue? Das ist ja ein riesen Problem, dich immer wieder zu motivieren.
Ich kann die Frage sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja als Typ 1 Diabetiker auch vor allem auch die Gefahr, etwas überlastet zu sein. Ich will nicht sagen Depression, aber doch eher psychisch überlastet zu sein, weil halt zu den ganzen Alltagsgeschehen noch was on top kommt, nämlich dass ich wirklich den ganzen Tag Acht geben muss, sind alle Werte in Ordnung, wie geht's mir denn? Und ich weiß, jede Fehlentscheidung hat auch immer wieder so seine Folgen in Form dann von Müdigkeit, abgeschlagen zu sein und so weiter. Das ist natürlich so ein permanenter Grundstress, den wir haben, und das gilt es natürlich positiv darzustellen, indem ich hergehe und sage, ich akzeptiere vor allem die Erkrankung, und wenn ich das tue, oder die Stoffwechselstörung, wenn ich das tue, dann fällt mir schon vieles leichter. Wenn ich dagegen noch ankämpfe, dass ich das habe, dann habe ich ein Problem. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ob ich das Problem schon mal hatte, das muss ich schon mit Nein beantworten, weil ich ja von Beginn meiner Diagnose eigentlich kurz vorm Leistungssport war und mir ja im Leistungssport gar nichts anderes übergeblieben ist, als gute Werte zu haben, und das war die Grundvoraussetzung, um auch leistungsfähig zu sein. Das heißt, ich konnte mir gar nicht überlegen, lasse ich mich heute gehen und ich will heute keinen Diabetes haben, weil dann war ja der Sport auch hinfällig. Und das habe ich jetzt natürlich so weitergezogen. Ich habe jetzt eine Familie, möchte für meine Kinder fit sein und möchte möglichst keine Ausreden haben, aber es ist schon so, dass ich dem Diabetes trotzdem genug Beachtung schenke. Also er beherrscht nicht meinen Tag, aber ich schenke ihm genug Beachtung zu sagen, ich kümmere mich um dich. Ich esse genau das, was mein Körper braucht, oder wie ich mich wohlfühle. Ich esse zum Beispiel abends keine Pizza oder äußerst selten, wie wenn ich mal wo eingeladen bin, aber sonst nicht, weil ich weiß, es bedeutet für mich abends nur Stress. Erstens liegt es im Magen, dann lange die Werte, muss man gucken, muss man nochmal nachspritzen oder nicht, und das will ich einfach nicht haben. Also schaue ich, dass ich am Abend eher wenig Kohlenhydrate esse zum Beispiel. Oder morgens, wenn ich viel esse, dass ich dann direkt eine Sporteinheit dranhänge, wenn es denn geht. Das geht ja auch nicht immer beruflich. Also so versuche ich das zu bauen. Ich baue schon ein bisschen so mein Leben um den Diabetes, solange es geht. Es geht halt beruflich nicht immer. Ja. Es gibt ja Termine, die kann man dann nicht verschieben. Aber es ist schon, ich sehe es mittlerweile, ich will nicht sagen als Vorteil, aber ich sehe es äußerst positiv an, dass die Diabetes mir jeden Tag sagt, Freund, nimm dir bitte ein paar Minuten Zeit für mich, immer mal wieder. Und das sollte eigentlich der gesunde Mensch auch tun, sagen, hey, ich nehme mal Zeit für meinen Körper, weil das ist letztendlich das, was uns ja alle in so einen Stress-Burnout kommen lässt, indem wir nie um unseren Körper kümmern. Und da hilft mir Diabetes wiederum. Also ich versuche, dieses vermeintlich Negative ins Positive umzukehren. Aber ich sage nicht, dass immer alles rosig ist. Es gibt auch bei mir Situationen, wo ich sage, jetzt am Rennrad, ich will jetzt schon wieder was essen. Das nervt jetzt. Ja, aber es gehört dazu, muss ich aber akzeptieren, weil ich es eh nicht ändern kann.
Ja, also das ist natürlich eine super Einstellung. Ich glaube, das ist, glaube ich, ja für viele Dinge ganz entscheidend. Also du akzeptierst nicht, so wie ich das gehört habe, dass er dein Leben bestimmt, sondern du bist der Chef über den Diabetes. Und
das nicht, aber ich akzeptiere, dass er da ist und dass er zwischendurch mal dazwischen funkt, weil es sind manchmal Sachen, da kann ich noch so drauf geachtet haben, wenn mein Körper beispielsweise jetzt, wenn ich zweimal die Woche Gewicht hier mache, der brennt nach. Da muss ich, und ich habe nicht dran gedacht, ja, dass ich die Pumpe reduziere, da muss ich akzeptieren, okay, jetzt fällt er wieder, jetzt muss ich wieder was essen. Da kann ich mich dagegen wehren und sagen, das nervt. Oder ich sage, okay, es ist so, das kann ich nicht ändern. Ja, also er soll nicht den Alltag bestimmen, aber ich gehe trotzdem auf ihn ein, wenn mein Körper was von mir braucht.
Wäre das, wenn dich jetzt, es kommt jetzt einer, der hat ein junger Mensch, 14 Jahre, der hat jetzt eine Neudiagnose eines Typ-1-Diabetes und der fragt dich, Matthias, womit soll ich anfangen? Was würdest du dem sagen?
Also die Situationen habe ich ja sehr häufig, nur kommen die meistens ja nicht in der ersten Woche, weil in der ersten Woche sind sie ja meistens in der Klinik bei Ärzten, sie werden eingestellt, geschult, dann werden Dinge gelernt, das ist auch alles gut. Und dann kommen ja meistens Fragen auf nach ein paar Wochen, die sie oft vielleicht von einem Arzt nicht hören oder von der Klinik, weil die vielleicht mit Sport nichts zu tun haben oder mit was auch immer oder sich in einen jungen Menschen nicht reinversetzen können, das kommt ja auch mal vor, dann kommen die meistens zu mir und dann gibt es eben meistens den Tipp dazu. Das Wichtigste ist, die erste Botschaft ist wirklich für mich, akzeptieren, dass du Typ 1 hast, du kannst es nicht ändern und wenn du dich wehrst, wirst du es immer schwer haben. Das ist die allererste Botschaft. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir gut mit Typ 1 umgehen können. Und dann versuche ich, herauszufinden, was weiß derjenige denn schon über seinen Typ-1-Diabetes, damit ich nicht alles doppelt erzähle, welche Ängste, welche Sorgen, welche Fragen hat er und dann gehe ich darauf ein und erzähle ihm halt einfach einige Tricks, die man vielleicht so in einer normalen Diabetes-Schulung nicht erfährt. Zum Beispiel, wie lange darf ich eine Pumpe ablegen, wenn ich Sport mache und warum ist das so? Ich möchte auch immer warum erklären. Oder nicht nur auf die Kohlenhydratmengen achten, auch beim Eiweiß aufpassen, wenn man dann zu viel auf einmal isst, kann der Blutzucker später steigen zum Beispiel. Auch beim Fett und so weiter. Also da versuche ich diese Dinge eher zu erklären. Aber meistens kommen ja, wenn Leute auf mich zukommen, die kommen nicht mit der Frage, was kann ich machen, sondern die sind schon ein paar Wochen grundeingestellt und dann gibt es irgendeine brennende Frage, wo sie denken, Mensch, das kann ich doch den Steiner fragen. Und das ist das Schöne bei Typ-1-Diabetikern, die stellen meistens nur 2-3 Fragen und nicht mehr, weil sie wirklich vieles auch selber lernen wollen.
Jetzt noch eine Abschlussfrage. Du setzt dich ja unglaublich intensiv heute auch für Aufklärung über Diabetes ein. Bist überall und kommst auch und das ist ja wirklich ganz besonders. Warum ist dir das wichtig?
Naja, jetzt nehmen wir das Jahr 2000 her, da war meine Diagnose. Da waren wir zwar nicht mehr in der Steinzeit, in der Diabetes-Steinzeit mit einmal die Woche Zuckermessen oder so. Also wir haben dann schon einiges gehabt an Insulin und an Technik, aber es war tatsächlich so, es gab noch kein Social Media. Es war gerade die Zeit, wo langsam die Diabetesprodukte im Supermarkt oder die Diätprodukte im Supermarkt verboten wurden. Aber es war noch nicht wirklich Aufklärung da. Und ich habe händeringend jemanden gesucht, der mir sagt, Mensch Matthias, Leistungssport ist kein Problem, wenn du das und das beachtest, kannst du es auf jeden Fall weitermachen. Und das habe ich so gut wie nicht gefunden. Ich habe dann irgendwann entdeckt, in Zeitschriften und mit Recherche, Internet ging ja gerade so los, dass es in England einen Ruderer gab, einen Sir Stephen Redgrave, der 4-mal Olympiasieger war und beim 5. Mal Olympiasieger, bei seinen 5. Olympischen Spielen, hat er Typ 1 gehabt und war trotzdem Olympiasieger. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich mir gedacht habe, wow, es geht. Der musste mir ja gar nicht erklären, wie er es gemacht hat. Den Zugang hatte ich ja eh nicht zu ihm, aber alleine die Tatsache, dass es ihn gab und dass er Olympiasieger wurde, war für mich so ein Moment, wo ich sage, es ist also möglich. Er ist nicht krank, er ist nicht schwer behindert, er ist nicht was auch immer. Er kann ganz normal leistungsfähig sein. Und diese Botschaft möchte ich auch nach außen tragen, indem ich einfach nur da bin und präsent bin und für die Leute ansprechbar sind. Ich will nicht auf jeden zugehen und belehren und Leuten Fragen beantworten, die sie mir gar nicht gestellt haben, sondern einfach nur diese Vorbildwirkung. Und das merke ich in den letzten Jahren. Ganz, ganz viele Kinder fanden das einfach toll oder Eltern finden das toll, dass sie mich einfach hernehmen können als, als Hilfe, als Stütze zu sagen, schau mal, der Matthias hat das auch geschafft. Und es reicht schon, wenn die Kinder wissen, Mensch, das war mal der stärkste Mann der Welt mit Typ 1. Ich habe auch Typ 1. Das ist einer von uns, der ist genauso wie ich. Also ich kann, wenn ich will, fast alles erreichen.
Das ist in der Tat so. Das mache ich auch. Ich nutze dich öfters in meinen Schulungen. Und das ist wirklich, was dann ganz viele Kinder dann wirklich auch ganz positiv dann darstellen. Und das würde ich als Vorbild dich da auch sehen. Also ganz herzlichen Dank für das ganz tolle Interview hier an dem sehr windigen Strand in Travemünde bei der Diabetes-Sommertour. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs nette Gespräch.
Für diese Sonderfolge anlässlich der Diabetes-Sommertour 2023 bedanken wir uns bei unserem Sponsor Dexcom. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.